Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Schönen guten Morgen, mein Name ist Roland Vogel, ich bin der Finanzvorstand der Hannover Gruppe.
Bei Versicherung geht es ja immer um die Einschätzung eines Risikos. Mache ich das Geschäft oder mache ich es nicht? Wenn ja, zu welchem Preis? Und das gilt natürlich auch für Rückversicherer, dazu gleich mehr. Starten wir aber mit der Weltwetterlage. Momentan scheint es ja überall zu brennen. Haben Sie schon aktuelle Schäden durch Brände?
Ja, wir haben natürlich auch Schäden durch Brände. Allerdings sind die Großschadenbelastungen da durchaus begrenzt bislang. Das, was hier in Europa, in Schweden oder auch in Südeuropa passiert ist, das sind natürlich teilweise Tragödien. Das führt auch teilweise zu Verlusten, allerdings nicht zu signifikanten Belastungen der Rückversicherer. Wir hatten im letzten Jahr durchaus signifikante Belastungen aus Bränden in Kalifornien. Da brennt auch aktuell wieder. Im Moment, Stand heute, sehen wir also auch aus diesen Ereignissen noch keine wirklich nennenswerten Großschadenbelastungen auf uns zukommen. Aber das kann sich natürlich speziell in Kalifornien auch noch ändern.
Klimawandel, seit 30 Jahren von Experten gepredigt. Seit 2010 haben wir einen Hitzerekord nach dem anderen. Haben Sie aktuelle Schäden durch Trockenheit? Kann man Ernteausfälle auch rückversichern?
Ja, die sind versichert und auch rückversichert. Wir hatten auch in den letzten Jahren, wo Sie den Klimawandel ansprechen, eher Frostschäden als Dürreschäden. Und die landwirtschaftliche Versicherung tritt eben auch, wenn sie denn abgeschlossen ist, für solche Schäden ein. Allerdings ist die Versicherungsdurchdringung bei Dürreschäden noch nicht so groß. Und auch hier gilt das, was ich eben für die Brände gesagt habe, das, was wir aktuell sehen an Versicherten und damit gegebenenfalls auch rückversicherten Schäden, hat noch nicht zu signifikanten Belastungen geführt. Hier kann sich sicherlich auch zukünftig die Versicherungsdichte noch erhöhen. Und da gilt dann das, was Sie gesagt haben. Es ist eigentlich alles versicherbar für den richtigen Preis.
Was sagt denn eigentlich Ihr Klimamodell voraus?
Ja, also da gibt es natürlich nicht das eine Klimamodell und schon gar nicht weiß unser Klimamodell die Wahrheit. Hier gibt es viele Expertenmeinungen und natürlich reden wir dieses Jahr alle von der Dürre und der Erderwärmung und der Sonne, speziell auch hier in Deutschland. In den letzten vergangenen Julis und August haben wir eher über Feuchtigkeit gesprochen. Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen überlagert. Nochmal, wir sehen sicherlich eine Erderwärmung. Wenn man Statistiken dann liest, dann sagt die eine, dass das natürlich jetzt ein Hochstand ist, aber der ist nicht ungewöhnlich. Es gibt andere Statistiken, die dann eindeutig sagen, dass wir hier eine Trendumkehr sehen. Insofern richten wir uns schon darauf ein. Wir betrachten die Großschäden aus solchen Ereignissen auch dauerhaft und intensiv. Das muss man allerdings auch sagen, in den letzten Jahren sind tatsächlich die Großschadenbelastungen aus Naturereignissen nicht so signifikant gewesen. Wir haben im letzten Jahr die 3 Hurricanes gehabt im Herbst. Davor im Durchschnitt ist die Großschadenbelastung in den letzten 5 bis 10 Jahren sicherlich nicht größer gewesen als unsere Schadenerwartung.
Es ist immer wieder spannend, auch mal den gesamten Geschäftsbericht zu lesen. Der hat 73 Seiten, also ganz so schnell geht's nicht. Aber da ist mir ein Satz aufgefallen, den würde ich mit Ihnen gerne mal ein bisschen diskutieren. In der Halbjahresbilanz steht ein Satz, da steht, wir überwachen die Einhaltung des vom Vorstand festgelegten Risikoappetits. Was haben Sie denn für einen Risikoappetit? Klar, Sie müssen ja ins Risiko gehen, damit Sie Geschäft machen können und dann Prämien aufrufen können.
Ja, also wir haben ja ein internes Risikomodell. Inzwischen ist das ja sogar von der Aufsicht genehmigt und die Basis für tatsächlich unsere Solvenzberichterstattung. Das heißt, auch die Aufsicht schaut sich diese Modelle intensiv an. Wir übersetzen Risiko in Kapital und wir haben nur ein bestimmtes Kapital zur Verfügung. Und dieses Kapital wird jetzt auf Risiken heruntergebrochen, denn Risiko heißt Volatilität und Kapital heißt Masse, um Volatilität ausgleichen zu können. Und jetzt müssen wir das vorhandene Kapital verteilen auf Risiken. Das tun wir. Das bestimmt dann quasi den Risikoappetit. Das heißt also, wie viel von meinem Kapital muss ich zurücklegen, um zum Beispiel die Naturkatastrophenrisiken, die wir zeichnen, auch tatsächlich adäquat mit Kapital unterlegen zu können. Das bestimmt dann erstmal das Gesamtkapital, das wir zur Verfügung haben, bestimmt dann anhand der Modelle, die wir da drunter liegen haben, für die unterschiedlichsten Risiken, bestimmt dann unseren Gesamtrisikoappetit und darunter allozieren wir dann das Kapital auf unterschiedliche Risiken, wie zum Beispiel die Mortalitätsrisiken in der Lebensrückversicherung, die Aktienrisiken in der Kapitalanlage oder die Naturkatastrophenrisiken in der Schadenrückversicherung. Das wird dann immer noch weiter nach unten gebrochen auf einzelne Sparten und Länderbereiche. Das ist das, was wir mit Risikoappetit meinen. Dahinter versteckt sich also die Verteilung des uns zur Verfügung stehenden Kapitals auf die verschiedenen Risikoklassen.
Sie sprachen jetzt von Aufsicht. Wer ist das? Was ist für eine Aufsicht?
Die BaFin, wir sind ja ein beaufsichtigtes Unternehmen. Wir haben also unsere Solvenz wird betrachtet und überwacht von der BaFin. Dazu wurde Solvency II, das ist für die Eingeweihten, das Basel III für die Banken, hier dann für die Versicherungswirtschaft und Rückversicherungswirtschaft. Da gibt es eine Standardformel, wie man rechnen muss. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Unternehmen intern, das heißt ihre eigenen internen Risikomodelle, von der BaFin genehmigen zu lassen und dann danach ihr Geschäft zu steuern.
Gehen wir doch mal ein paar Punkte aus der Risikotabelle durch. Nur ein paar. Klima hatten wir schon besprochen. Da steht jetzt auch der Brexit drauf. Was haben Sie denn für UK-Geschäft? Wo müssen Sie sich darauf vorbereiten?
Gut, wir haben zwei Niederlassungen in Großbritannien. Das ist einmal eine für das Lebensrückversicherungsgeschäft und für das Sach- und Haftpflichtgeschäft. Darüber hinaus haben wir im letzten Jahr ein Unternehmen erworben, das heißt Agenta, und ist im Versicherungsmarkt Lloyds tätig. Insofern sind das drei Standbeine. Das hilft uns jetzt auch, uns auf den Brexit vorzubereiten. Das ist ein Risiko. Wir haben ja in beiden Geschäftsfeldern und eben auch dann über unsere Lloyds-Plattform Geschäft in UK. Das müssen und wollen wir weiter betreiben. Hier sind aber auch die Verhandlungen durchaus fortgeschritten. Wir haben uns auch beworben und Anträge gestellt, auch nach dem Brexit, wenn er denn so erfolgt, wie sich das im Moment abzeichnet, die Genehmigung zu haben, weiterhin Geschäft zu betreiben. Wir gehen davon aus, dass das funktionieren wird. Sollte es jetzt zu ganz großen Überraschungen kommen, dann haben wir ja mit der letztjährigen Akquisition eines Unternehmens auch noch eine Einheit vor Ort, eine Gesellschaft vor Ort, sodass wir davon ausgehen, dass es hier nicht zu wirklich nennenswerten Problemen kommen wird.
Risikomortalität, das heißt, die Leute sterben nicht so, wie in der Sterbetabelle geplant ist. Die US-amerikanische Mortalitätsgeschäfte, da scheint es besser zu laufen. Doch für die Prognose heißt es erhebliche Belastungen in der Personenrückversicherung aufgrund von Vertragsrückzügen im US-Mortalitätsgeschäft. Werden also im zweiten Halbjahr erwartet. Wer zieht da was zurück?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert und Sie haben da auf einen kleinen Widerspruch hingewiesen, den ich gerne versuche aufzuklären. Tatsächlich haben wir im Jahre 2009 einen großen Block von Sterblichkeitsgeschäft, das heißt also Lebensversicherungsgeschäft in den USA erworben. Und dieser Block, der hat in den letzten Jahren und speziell in den letzten beiden Jahren zu Belastungen geführt. Der verdient nicht das, was er verdienen sollte und führt auch zu Verlusten. Im ersten Halbjahr ist dieses Geschäft tatsächlich besser verlaufen, als wir das erwartet haben. Deswegen liegen wir da oberhalb der Prognose. Das heißt aber noch nicht, dass dieser Block tatsächlich Gewinne schreibt, sondern nur die Verluste, die er schreibt, sind geringer geworden. In diesen Geschäften, in einem großen Teil dieser Geschäfte, die für Verluste gesorgt haben und auch voraussichtlich noch für Verluste sorgen würden in der Zukunft, haben wir das Recht, die Raten zu erhöhen. Und wir haben von diesem Recht Anfang dieses Jahres sehr intensiv Gebrauch gemacht, sehr breit die Prämien erhöht für unsere Kunden. Wie das, wie gesagt, unser Recht ist. Dieses Recht kommt jetzt aber für die Kunden mit dem Recht, das Geschäft entweder zurückzuziehen, das heißt wieder zurückzunehmen, oder eben unsere Ratenerhöhung, unsere Preiserhöhung zu akzeptieren. Ein größerer Teil der Kunden hat jetzt bereits uns signalisiert, dass man das Geschäft zurückziehen will. Wenn diese Geschäfte, diese Verträge dann unser Haus gänzlich und damit auch unsere Bilanz gänzlich verlassen, dann ist das teilweise im ersten Jahr dieses Rückzuges mit Belastungen für uns verbunden. Und diese Belastungen, von denen, die wir heute schon kennen, wird das zu Belastungen von 264 Millionen Euro führen. Wir gehen davon aus, dass bis zum Ende des Jahres noch mehr Zidenten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden. Für uns ist das positiv, denn wir werden zukünftig dann keine Verluste mehr aus diesem Geschäft machen. Das ist also eine Einmalbelastung in diesem Jahr, die wir akzeptieren, weil dann ab 2019 die Ergebnisse deutlich besser werden sollten. Wenn jetzt noch mehr dazukommt, dann, wie gesagt, akzeptieren wir das gerne. Die Belastungen zum Jahresende, die sollten vielleicht so zwischen 300 und 400 Millionen liegen. Das ist aber auch ein Betrag, und das haben wir ja bestätigt, der unsere Gewinnprognose für das Jahresende noch nicht beeinträchtigt.
Da ist ja schon die Antwort auf eine Frage, die ich jetzt auch schon vorbereitet hatte. In Zusammenhang mit den Zahlen schauen wir uns ein paar H1-Zahlen an. Und da gibt es ja viele. Die Kapitalanlagerendite wächst 3,1%. Gut. Die Bruttoprämie steigt um 11% auf 10 Milliarden. Das EBIT wächst um 13,5% auf über 900 Millionen Euro. Halbjahresgewinn steigt um 3,8% auf 550 Millionen. Warum können Sie die Prämien so hoch steigern? Das ist diese Frage. Das ist ja nur ein Geschäft, die Mortalität in den USA.
Ja, also das Prämienwachstum kommt im ganz Wesentlichen aus der Sach- und Haftpflichtrückversicherung weltweit. Das Wachstum hier ist sogar noch deutlich größer gewesen. Wenn wir hier noch die Währungskursbereinigung machen würden, dann ist für den Gesamtkonzern liegen wir bei 18%, für das Schaden- und Haftpflichtgeschäft sogar bei 27%. Warum können wir da so überproportional wachsen im Moment? Wir sehen hier in dem ganz traditionellen Rückversicherungsgeschäft ein bisschen Preiserhöhung. Wir sehen auch die große Nachfrage. Wir sehen auch einen Trend zu den großen Rückversicherern. Wir sind einer der weltweit großen Rückversicherer. Davon können wir weltweit profitieren. Da liegt in einem traditionellen Bereich das Wachstum im hohen einstelligen Bereich rund um die 8% in etwa. Darüber hinaus gibt es noch etwas, was wir strukturierte Rückversicherungen nennen. Das sind große, großvolumige Quotenrückversicherungsverträge, die unseren Kunden dazu dienen, ihre eigene Solvenz zu steuern. Die sind deswegen strukturiert, weil teilweise die Risiken reduziert sind. Trotzdem ist das ein für uns sehr attraktives Geschäftsfeld. Die Volumina sind groß. Dadurch, dass die Risiken teilweise reduziert sind, sind die Margen auch etwas reduziert, aber dafür eben auch sicherer. Das ist ein Geschäftsfeld, was eben auch von regulatorischen Eingriffen weltweit im Moment profitiert. Und hier haben wir einzelne großvolumige Geschäfte abschließen können am Anfang des Jahres, aber jetzt auch im zweiten Quartal weiter noch. Und wir sehen auch den Bedarf weiterhin auf diesem hohen Level. Das führt dann dazu, dass wir tatsächlich die Prämieneinnahmen hier um durchaus beeindruckende Prozentwerte steigern konnten.
Die US-Steuerreform, was hat das Ihnen gebracht?
Ja, das hat viel Arbeit gemacht. Wir mussten einen Teil unseres Lebensrückversicherungsgeschäftes in den USA umbauen. Das hat im vierten Quartal des letzten Jahres begonnen und wir konnten das im ersten Quartal diesen Jahres beenden. Insofern sind tatsächlich die Konsequenzen übersichtlich. Die Arbeit, die wir zwischendurch hatten, war signifikant und hat auch ein bisschen Adrenalin gekostet, weil alles eben sehr kurzfristig auf uns zugekommen ist. Rein inhaltlich haben wir Geschäft, das wir früher in Irland gezeichnet haben, jetzt in den USA oder auf Bermuda. und zahlen dort dann US-amerikanische Steuern. Wir hatten daraus einen positiven Effekt von gut 20 Millionen Euro Steuern im vierten Quartal des letzten Jahres. Wir hatten einen korrespondierenden negativen Effekt Anfang diesen Jahres, sodass die Steuerquote leicht erhöht ist. Ansonsten ist das Projekt US-Steuerreform für die bisherigen Änderungen, die wir erfahren haben, erstmal beendet mit den eben genannten Effekten.
Schließen wir das Interview ab, kommen wir zur Prognose. Das Ergebnisziel für das laufende Jahr von mehr als 1 Milliarde Euro wird bestätigt. Sie haben eine gute Kapitalausstattung. Was bedeutet das jetzt für die Aktionäre, quasi für die Dividende, die mögliche, die nächste?
Ja, wir zahlen traditionell, wir haben eine Dividendenstrategie, die heißt 35 bis 40%. Wir haben sie jetzt erhöht auf 35 bis 45% des IFRS-Jahresüberschusses, soll regelmäßig in einer regelmäßigen Dividende bezahlt werden. In den letzten Jahren haben wir darüber hinaus jeweils einen Bonus bezahlt, weil die Kapitalausstattung gut war. In den letzten beiden Jahren hat das zu einer Dividende von 5 Euro pro Aktie geführt. Das lag deutlich höher als die 45%. Im letzten Jahr waren es sogar über 60. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir die 5 Euro pro Aktie wieder mindestens zahlen wollen.
Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.